Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
2011 ist das UNESCO-Jahr der Chemie. Eine Disziplin, die zentral ist für die gesellschaftliche und technische Entwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts. Eine wissenschaftliche Disziplin aber auch, die in der Öffentlichkeit nicht den besten Ruf genießt. Welche Aufgaben hat die Chemie heute in der Wissenschaft, aber auch in unserem Alltag und in unserer Gesellschaft? Welche Bedeutung kommt ihr zu, auch in Bezug auf die Probleme, die die Menschheit zu lösen hat? Zu einer Diskussion über diese und andere Fragen hat Christian Heuss zwei Gäste eingeladen. Nico Bruns ist Nachwuchschemiker an der Universität Basel im Departement Chemie. Er leitet dort eine Forschungsgruppe, die sich mit der Erzeugung von speziellen Kunststoffen beschäftigt. Und zum anderen Gerd Volkers, der Leiter des Collegium Helveticums der ETH und der Universität Zürich. Gerd Volkers ist auch Professor für pharmazeutische Chemie an der ETH Zürich.
Zum Auftakt dieses Gesprächs würde ich Ihnen gerne einige Aussagen vorspielen, Aussagen oder Antworten zur Frage, was assoziieren Sie mit dem Begriff Chemie? Ich habe hier im Haus herumgefragt und Folgendes bekommen.
Explosionen, Gestank, spannende Experimente, verrückte Substanzen, vielleicht auch Gift.
Chemie, das ist so irgendwie die Lehre von den chemischen Elementen oder von den chemischen Stoffen, die irgendwie miteinander reagieren.
Mit dem Begriff Chemie assoziiere ich das nächste Mal, dass es stinkt, weil ich in Basel aufgewachsen bin, in der Nähe von der Hoffmann-Larosch, und dort hat es, als ich ein Bub war, in der Tat immer gestunken.
Es ist eher ein abstrakter Begriff für mich. Ein bisschen ein langweiliger Begriff vielleicht. Das ist nichts Fassbares irgendwie.
Chemie zuerst vielleicht einmal negativ besetzt. In zweiter Linie kommt mir auch Pharmazie in den Sinn, also Medikamente, wo ich ja vielleicht auch mal froh darum bin, wenn ich krank bin. Und ganz viele Sachen, die das Leben sicher heute jeder von uns im Alltag ständig etwas konsumiert oder verwendet, was mit Chemie auch zu tun hat, da bin ich mir einfach weniger bewusst.
Nico Bruns, Chemie stinkt, explodiert. Wie reagieren Sie auf solche Aussagen?
Also zunächst einmal, wenn Chemie nur stinken und knallen würde, dann würde es viel weniger Universitäten und Firmen geben, die sie durchführen könnten, weil dann hätten sich alle chemischen Institute schon längst in Rauch und Qualm aufgelöst. Es ist natürlich immer alles darauf ausgelegt, eben nicht zu stinken und nicht zu explodieren. Und die Wahrheit sieht vollkommen anders aus. Die Wahrheit sieht aus, dass wir eigentlich ganz selten mit irgendwas arbeiten, was diesem klassischen Sinne gefährlich ist. Die Soundschnipsel, die wir gehört haben, die haben ja ein ganz breites Spektrum abgedeckt. Und ich glaube, da verbirgt sich auch der Kern der Chemie hinter. Nämlich eine sehr vielseitige, sehr breite Wissenschaft.
Gerd Volkers, auch für Sie nehme ich an, diese Aussagen nicht ganz neu. Was ist Ihre Reaktion darauf?
Nein, die Aussagen sind nicht ganz neu. Es gibt ja auch das Qualmen, Stinken und Explodieren als Feuerwerk einen gewissen Charme, der auch der Chemie zuzurechnen ist. Und sehr viele Leute, wie wir ja vor nicht langer Zeit, vor ein paar Wochen gesehen haben, haben da große Freude dran. Ich denke, bei der negativen Besetzung der Chemie haben wir auch ein bisschen eine selektive Wahrnehmung. Es gibt diesen alten Spruch, dass bei Explosionen jeder von einem Chemieunfall spricht, aber bei Flugzeugabstürzen niemand von einem Physikunfall. Insofern ist die Chemie, denke ich, auch aufgrund dieser Wahrnehmung, die unsere Sinne reizt, und das ist ein sehr wesentliches Element bei dieser Sache, die unsere Sinne reizt, ein bisschen selektiver.
Aber warum ist es so? Also warum offenbar sind diese negativen Schlagzeilen, auch wenn man zum Beispiel an diesen Dioxinskandal in Deutschland jetzt mit den Eiern letzte Woche, hat es auch sofort wieder geheißen, ja, die Chemie ist schuld. Woher kommt das?
Ich denke, die Chemie zeichnet sich als Wissenschaft gegenüber den anderen Wissenschaften dadurch aus, dass sie neue Stoffe in die Welt bringt. Sie ist nicht nur beschreibend für den Zusammenhang der Welt, sondern sie hat tatsächlich die Eigenschaft, dass sie neue Stoffe in die Welt bringt, die vorher nicht dort gewesen sind. Und die Philosophie der Chemie, die es inzwischen gibt, beschreibt das so, dass chemische Stoffe nie abschließend, nie zu Ende beschrieben sind, aufgrund ihrer Wechselwirkungen mit dem Kontext. Und diese Wechselwirkungen betreffen uns direkt persönlich, zum Beispiel durch den Geruchseindruck. Wo wir diese Stoffe sehr schätzen und wo wir diese neuen Dinge, die wir mit der Chemie machen können, sehr schätzen, das war jetzt der Hype um die molekulare Küche. Alleine der Name schon zeigt Ihnen, dass das nicht nur einen negativen Begriff beinhaltet, sondern je nach der Facette der Wahrnehmung besetzt ist. Und ich denke, da sollten wir sprachlich und auch, keine Schelte, in den Medien sauber darauf achten.
Wir sind jetzt schon fast mittendrin in der Definition, was ist eigentlich Chemie? Nico Bruns, was in Ihrer Warte, wie definieren Sie Chemie? Was ist Chemie?
Also Chemie ist die Wissenschaft der chemischen Reaktionen. Und damit umfasst sie ein sehr großes Feld, wie ich schon gesagt habe, ein Feld, das von der Biologie reicht. Jede chemische Reaktion in einer Zelle, in einem Körper, das ist Chemie, bis zu Sachen, die in der Atmosphäre ablaufen. Die ganze Ozonlochgeschichte, das ist auch nichts anderes als Chemie. Das heißt, überall, wo Substanzen, chemische Stoffe umgesetzt werden, miteinander reagieren, das ist Chemie. Und die Wissenschaft der Chemie versucht, diese Vorgänge zu beschreiben. Also sie ist auch deskriptiv, die Wissenschaft. Aber Chemiker haben im Laufe der Jahrzehnte, mittlerweile fast Jahrhunderte, gelernt, auch diese Reaktionen zu beeinflussen und damit neue Stoffe herstellen zu können.
Also die Definition, die Gerd Volkers vorher gebracht hat, eben, dass die Chemiker Neues schaffen, also neue Substanzen letztlich in die Welt bringen, trifft das im Kern auch so, wie Sie die Chemie sehen?
Ja, es ist eine der wenigen Wissenschaften, die, ich sag mal, so einen Ingenieuraspekt mit drin hat, wo Sie sagen, ich will den Effekt erreichen und jetzt kann ich ein Molekül herstellen oder einen Stoff herstellen, der genau diesen Effekt hat. Und das machen wir uns ganz oft zunutze. Jedes Medikament, was auf den Markt kommt, hat eine spezielle Wirkung. Und das Medikament ist so designt auf molekularer Ebene, dass es diese Wirkung erzielt.
Sie haben auch gesagt, Chemie ist letztlich alles, was irgendwie auf dieser Welt abläuft. Atmosphäre, letztlich das Leben auch ist ein chemischer Prozess. Würden Sie so weit gehen, Chemie steckt irgendwie in allem und jedem drin und ist die Grundlage von allem und jedem?
Ich würde so weit gehen, zu sagen, es steckt überall drin. Es ist natürlich die Grundlage für alle lebenden Prozesse, die auf der Welt stattfinden. Aber natürlich ist es so, dass viele soziale Sachen weit darüber hinausgehen. Also Sie können zum Beispiel die Liebe auf einzelne Reaktionen zurückführen und können sagen, ja, da läuft im Gehirn diese chemische Reaktion ab. Aber wenn ich das meiner Freundin erzähle, dann kriege ich große Schelte, weil da noch mehr ist als nur die Chemie.
Gerd Volker, Sie nicken.
Ja, Nico Bruns hat das sehr schön beschrieben. Wir haben es hier mit einem der spannendsten Teilgebiete der Logik zu tun. Das ist die sogenannte Meriologie. Das sind meriologische Probleme, die die Chemie auszeichnen und die Hirnwissenschaften auszeichnen. Nämlich, dass wir die Prozesse das Verhältnis zwischen Teil und Ganzem untersuchen. Und Aussagen machen aus Teilen, die wir beschreiben können, wie das mit den Neurotransmittern oder der Gehirnchemie und der Liebe ist, und darauf auf das Ganze schließen. Die Gehirnwissenschaften haben genau daher das gleiche Problem. Wir sagen zum Beispiel, Stahl ist rostfrei, weil er Chrom und Nickel enthält. Da ist Chrom und Nickel eine notwendige Bedingung. Aber der Begriff rostfrei enthält natürlich mehr als nur die Existenz von Chrom und Nickel in einem Stück Eisen. Diese Philosophie der Chemie zeichnet wiederum ihre spezielle Stellung. Insofern ist es schon gerechtfertigt zu sagen, dass es, glaube ich, kein Element unseres Lebens gibt, was nicht mit Chemie zu tun hätte. Aber der Umkehrschluss, dass alles, was wir dann tun, auf der Basis der Chemie erklärbar ist, gilt eben nicht.
Nico Bruns, Sie selber arbeiten an Polymeren, also Plastikmaterialien, ist vielleicht so am besten übersetzt. Die werden sicher noch besser, genauer sagen. Vielleicht zeigen Sie uns mal auf an Ihrem Beispiel, was ist Ihr Forschungsinteresse oder Ihr Forschungsziel dieser Arbeit?
Das Ziel ist es, Kunststoffmaterialien zu verbessern, sie mit Eigenschaften auszustatten, die sie vorher nicht hatten. Ganz speziell nutzen wir Eiweiße und diese biologischen Moleküle, um deren Eigenschaften in die Kunststoffe zu implementieren, also einzubauen. Was sie dann erhalten sind Kunststoffe, die zum Beispiel mechanische Schäden, Risse, Dellen, Faserbrüche in faserverstärkten Kunststoffen anzeigen können.
Weil dank dieser Eiweiße.
Dank dieser Eiweiße, die eingebettet sind. Und wir versuchen also, zwei Themengebiete in einem Material zu vereinigen, nämlich Kunststoffe, also von Menschen künstlich hergestellte Materialien, mit den Bausteinen, die uns die Natur liefert, um nachher in einer gemeinsamen Substanz ein Hightech-Material zu kriegen, was viel mehr kann, als wenn man beide Komponenten einzeln betrachten würde.
Was ist denn der Vorteil, sich jetzt da auf diesen Baukasten der Natur zu stürzen und nicht diese Moleküle selber zu bauen? Als Chemiker können Sie ja offenbar neue Stoffe bauen.
Die Natur liefert uns sehr großes Repertoire an wunderschönen Molekülen. Wissenschaftlich gesehen wunderschön, das motiviert einen, diese Arbeit zu machen. Aber auch sehr komplexen und sehr funktionellen Molekülen. Eiweiße decken ein ganz breites Spektrum ab von Eigenschaften. Und die Eiweiße, mit denen wir arbeiten, die fluoreszieren. Das sind fluoreszierende Proteine. Das heißt, wenn man sie mit Schwarzlicht zum Beispiel bestrahlt, dann leuchten sie. Das kennen Sie aus der Disco. Das sind Fluoreszenzfarbstoffe. Und die Natur hatte auch Fluoreszenzfarbstoffe. Und diese Bausteine, die benutzen wir. Und die können in ihrer Eigenart noch einen Tick mehr als die Bausteine, die die Chemiker als Fluoreszenzfarbstoffe schon hergestellt haben.
Einfach weil die Evolution länger Zeit hatte, solche Moleküle zu entwickeln? Oder mit was hat das zu tun?
Genau, die Moleküle, die sie in der Natur finden, sind oft viel komplexer und ausgereifter, weil die Natur im Rahmen des Evolutionsprozesses einfach sehr viel Zeit hatte, verschiedene Wege auszuprobieren und dann für sich einen Königsweg zu finden.
Diese Kunststoffmaterialien, die selber anzeigen können, wenn sie beschädigt sind, eben durch diese Fluoreszenzmoleküle, wo kann man das überhaupt einsetzen?
Also stellen Sie sich faserverstärkte Kunststoffe vor, carbonfaserverstärkte Kunststoffe. Wo finden Sie das? Nun, das finden Sie bei sich in der Garage vielleicht stehen, wenn Sie sich ein teures Rennrad gekauft haben. Das finden Sie mittlerweile sehr viel im Flugzeugbau, im Leichtbau, im Automobilwesen. Und diese Materialien sind leicht, sehr, sehr stark, halten sehr viel Belastung auf, aber sie haben auch einige Schwächen. Und eine dieser Schwächen ist, dass sie Schläge nicht besonders gut aushalten können. Also Schläge zum Beispiel, wenn der Monteur von einem Flugzeugbauteil den Hammer fallen lässt, das reicht aus, um mikroskopische Schäden zu hinterlassen, die erstmal vollkommen harmlos sind. Mikrorisse finden sie überall. Aber wenn die eine gewisse Größe haben, können die sich halt ausbreiten und als Keimzelle dafür dienen, dass es nachher zur großen Katastrophe kommt. Und wenn Sie in einem Flugzeug sitzen, wollen Sie keinen großen Katastrophe beiwohnen. Und unsere Forschung zielt dahin, Materialien, selbst Schäden selbst anzeigende Materialien zu haben. Das heißt Materialien, die Sie mit einfachen Mitteln angucken können und die Ihnen dann sozusagen signalisieren, ich bin kaputt, wechsle mich aus, repariere mich, mach irgendwas.
Der Traum wäre praktisch, mit einer UV-Lampe darüber zu fahren und man könnte direkt sehen, wo was kaputt ist.
Genau.
Gerd Volkers, in diesem Forschungsprojekt sieht man diese Verbindung zwischen der klassischen Chemie, sage ich jetzt mal, Polymerchemie und jetzt eben diesem Rückgriff auf die Natur. Inwieweit aus Ihrer Perspektive ist das typisch für die moderne Chemie, dieses Verbinden von eben mehreren Welten, fast als interdisziplinäre Geschichte?
Ich wäre so weit gegangen und hätte gesagt, das ist das Kennzeichen der Chemie generell. Historisch lässt sich das nicht ableiten, dass das ein Element der modernen Chemie ist. Denken Sie an Leute wie Pasteur, der in Straßburg für die Färberindustrie gearbeitet hat und daraus eine großartige theoretische Chemie, würde man heute sagen, abgeleitet hat und umgekehrt seine Verbindungen auch wieder die Technologie befruchtet haben. Deswegen, denke ich, müssen wir da kein großes Theoriengebäude aufbauen, sondern die Chemie hat sich schon immer dadurch ausgezeichnet, dass sie ein sehr grundlegend multidisziplinäres und sogar interdisziplinäres Denken hatte.
Inwieweit versuchte die Chemie eigentlich immer gewisse Bedürfnisse der Gesellschaft oder der Entwicklung zu befriedigen, im Gegensatz zu einfach einer Grundlagenwissenschaft, die da im Labor mehr oder weniger zufällig irgendwelchen Ideen nachgeht?
Das hat auch wieder mit ihrer Eigenschaft der Herstellung von Stoffen zu tun. Es gibt eine sehr berühmte Schrift aus den 30er Jahren aus den USA, ein Buch, Man in a Chemical World, wo dieses gesamte Buch nur der Tatsache gewidmet ist, dass man in Erwartung einer kommenden Auseinandersetzung, einer kriegerischen Auseinandersetzung, Ressourcen haben muss und dass die Chemie sozusagen den öffentlichen Auftrag per dieses Buches bekommen hat, für diese Ressourcen zu sorgen. Das heißt, da ist auch die öffentliche Wahrnehmung so hergestellt worden, dass man sagt, die Chemie kann das. Sie kann Kautschuk machen, sie kann uns in Nahrungsmittel helfen, sie kann aus Öl Dinge machen, die wir brauchen. Ich denke, das ist heute noch genau das Gleiche. Im Gegenteil, die Erwartungshaltungen haben sich noch verstärkt. Wenn Sie heute ein Modejournal, versuchen Sie es mal von dieser Woche, ein berühmtes Modejournal aufschlagen, werden Sie mit Sicherheit ein Lob der hochwertigen Synthetik finden. Hochwertige Synthetik meint synthetische Pelze im Gegensatz zu Tierfällen. Also wir haben hier eine völlig andere Wahrnehmung der Chemie. Da wird die Chemie gepriesen aufgrund ihrer synthetischen Leistungen, ein so tierfellähnliches Produkt herzustellen, dass wir das Ersteren nicht mehr bedürfen.
Sie hören Wissenschaft im Gespräch auf DRS2 und DRS4 News zum Jahr der Chemie. Bei mir sind der Chemiker Nico Bruns von der Universität Basel und Gerd Volkers, Leiter des Collegium Helveticums in Zürich. Sie haben, Gerd Volkers, vorher eigentlich schon ein paar Beispiele angetippt zumindest, aber trotzdem vielleicht nochmal konkret die Frage aus Ihrer Warte. Was sind so die zentralen Meilensteine in der Geschichte der Chemie, wenn man es jetzt vielleicht auf 2-3 Dinge beschränken, wenn man so über die letzten 200-300 Jahre zurückschaut?
Für mich, und jeder hat da natürlich seine unterschiedlichen Helden, für mich sind das die Erkenntnisse, dass tatsächlich Stoffe synthetisierbar sind. Zum Zweiten die Erkenntnis, dass Stoffe gezielt synthetisierbar sind auf eine bestimmte Gruppe von Eigenschaften oder auf eine bestimmte Eigenschaft hin. Das dritte Element ist ganz sicherlich das analytische Element, dass man eine Erklärung der Welt, wie sie die Physik und die Biologie in anderen Bereichen und die Philosophie in anderen Bereichen halten, die Erklärung der Welt in Form eines Periodensystems aufgebaut hat. Das Periodensystem ist im Prinzip eine Weltkarte. Es hilft uns, eine Erklärung unserer Umgebung zu finden, weil es Gesetzmäßigkeiten und Wege enthält, wie unsere Welt zusammengesetzt ist. Das waren ganz wichtige Dinge. Die moderneren Leistungen, die mich ungeheuer beeindrucken, sind sowohl auf theoretischem wie auf synthetischem Gebiet. Zum Beispiel die Fähigkeit, hochkomplizierte, Nico Bruns hat es schon angesprochen, hochkomplizierte Naturstoffe nachzubauen, die aufgrund ihrer Händigkeiten, ihrer Chiralitäten eine sehr komplizierte Struktur haben und von der Evolution eben auch gezielt so kompliziert entwickelt wurden, neue Materialien herzustellen und die Eigenschaften neuer Materialien oder sogar von Medikamenten, ich würde das ein bisschen abspechen, bis zu einer bestimmten Ebene, bis zu einer bestimmten Detailebene, sogar vorherzusagen und damit einen Designschritt zu machen. Das heißt, wir haben durch die Koevolution von Chemie und Computerwissenschaften auch eine unglaubliche Kraft in der Simulation und in der Modellierung bekommen, die sehr beeindruckend ist. Wir sind weit davon entfernt, dort einen Determinismus einführen zu können und sagen, der Mensch ist, weil. Aber immerhin sind die Schritte ganz erstaunlich, die wir da machen.
Ich würde noch das Deskriptive der Chemie noch mal ein bisschen stärker hervorheben. Da sicherlich die Entdeckung von Watson und Crick, die keine Chemiker waren.
Die eine biologische Entdeckung gemacht
haben. Aber trotzdem, diese Entdeckung der DNA-Struktur ist einfach so essentiell, dass das einer der Meilensteine ist, weil nur wenn man die Struktur eines Moleküls kennt, kann man als Chemiker auch beschreiben, wie das Molekül eigentlich reagiert und was dieses Molekül macht. Und die DNA ist sicherlich eine der erstaunlichsten Moleküle, die je entdeckt worden sind.
Wenn wir uns erinnern an die Aussagen zu Beginn der Sendung in diesem Einspieler, da kam auch vor allem dieses negative Image mit raus. Chemie ist schlecht, verantwortlich für Umweltverschmutzungen. Und tatsächlich, wenn man herumfragt, dann kommen auch natürlich insbesondere hier in der Region Basel, Schweizer Halle ist immer wieder ein großes Thema, Seveso ist ein großes Thema. Woher kommt dieses negative Image, das die Chemie automatisch auch mit sich bringt, offenbar in der Öffentlichkeit? Gerd Volkers.
Von den Schlagzeilen.
Die wir kreieren.
Ja.
Genau. Also dann ist die Frage, warum kreieren die Journalisten solche Schlagzeilen?
Wenn Unfälle passieren, wenn es eine Umweltbelastung gibt, könnte ich den Spieß jetzt umdrehen, könnte ich sagen, ist die Chemie die erste, die eine gute Erklärung dafür bringt, was da passiert ist. Und damit werden diese Dinge automatisch als chemische Reaktionen wahrgenommen. De facto ist es natürlich so, dass eine Umweltverschmutzung, wenn wir das jetzt schon mal als großes Thema nehmen, eine Überbelastung eines Gleichgewichtes durch chemische Stoffe, durch Moleküle ist. Insofern ist die Chemie auch dafür verantwortlich, dort eine Erklärung zu bringen. Die Frage ist, ob wir in diesen Fällen, wie ich das eingangs schon erwähnt habe, mit dem Chemieunfall und dem Physikunfall sprachlich das sehr sauber auseinanderhalten, was da denn da eigentlich passiert ist. Mhm. Denn die Anwendung einer bestimmten Technologie führt in der Regel, jetzt nehmen wir den kürzlichen Dioxinskandal, führt dazu, dass dort Grenzwerte überschritten werden, weil jemand sich unmoralisch verhalten hat. Nun könnte man natürlich einwenden, dann soll die Chemie erst gar nicht solche Stoffe bereitstellen. Das wäre aber nur in einer Umgebung und in einer Gesellschaft möglich, die eine totale Kontrolle und eine totale Kontrolle über die Lebensbedingungen ausüben würde und vor allen Dingen für sich in Anspruch nehmen würde, dass sie in der Lage wäre, vorherzusagen, was passiert, wenn wir etwas nicht tun. Mhm. Wir sind zu beidem nicht in der Lage. Wir sind nicht in der Lage, vorherzusagen in vollständigem Umfang, was unsere Handlungen bewirken, weder auf soziologischem Gebiet noch auf chemischem Gebiet, noch sind wir in der Lage, vorherzusagen, was passiert, wenn wir etwas nicht tun. Es gibt also auch die Unterlassungssünde und darauf wird zu wenig hingewiesen. Aus dem Gesagten ist ganz klar erkennlich, dass die Schlagzeilen nur deswegen Schlagzeilen sind, weil etwas passiert sind. Die Mehrzahl der Dinge, die passieren und uns direkt affektieren, die direkt mit uns zu tun haben, sind chemisch erklärbar. Und jetzt müssen Sie nur noch diese zwei Elemente zusammenfügen und dann haben Sie die Assoziation im Kopf.
Nico Bruns, ist es so einfach wie Gerd Volkers?
Ich sehe es ein bisschen kritischer, weil man natürlich in der Vergangenheit auch Fehler gemacht hat in der chemischen Industrie, die zu Unfällen geführt hat oder aber nicht nur zu Unfällen, sondern einfach zu unachtsamem Umgang mit Gefahrstoffen, mit Chemikalien. Das ist eine Kritik, die man als Chemiker annehmen muss, die Branche annehmen muss. Da hat sich einiges getan, sehr viel getan. Da hat natürlich auch der Gesetzgeber oder die verschiedenen Gesetzgeber entsprechende Richtlinien aufgebaut. Das heißt, da hat man ein Problem erkannt und man versucht es zu lösen. Nichtsdestotrotz ist die Chemie sowohl von der Forschungsseite als auch von der Produktions- und Industrieseite in der Verantwortung halt verantwortungsvoll mit den Ressourcen, mit der Umwelt, mit der Umgebung, in der sie sich befindet, umzugehen.
Es ist ja interessant, dass während einer langen Zeit, ich habe das Gefühl, heute hat sich das ein bisschen abgeschwächt, aber wurde so ein Gegensatz konstruiert zwischen grüner Natur und der schwarzen, bösen Chemie, als Gegensatz, das da ineinander hereinspielt. Ist das so ein Gegensatz? Ich meine, wenn ich an Sie jetzt denke, Nico Bruns, Sie haben auch als Ranger gearbeitet im Naturschutzgebiet, also offenbar bringt man das durchaus unter eine Haut.
Also wenn Sie mir als Abiturient gesagt hätten, dass ich mal selber Kunststoffchemiker werde und Kunststoffe entwickeln würde, dann hätte ich das weit von mir gewiesen. Ich wollte Chemie studieren, aber ich komme aus einem sehr grünen Hintergrund und hatte sowas im Kopf wie Umweltchemie oder so. Und während des Studiums habe ich eigentlich gemerkt, dass von der Wissenschaft her das erstmal alles die gleichen Grundlagen hat. Und in welche Richtung man dann beruflich geht, hat sehr viel mit sich ausbildenden Interessen zu tun. Da hat sich dieses Feld der innovativen Materialien einfach sehr für mich sehr rauskristallisiert.
Wie ich eben schon ausgeführt habe, halte ich die Chemie aus grundlegenden Betrachtungen nicht für böse, sondern ich denke, dass ich alle Dinge zu etwas Bösem machen kann, wenn ich sie entsprechend anwende. Ich zitiere da nur Hayek, Freiherrn von Hayek, den Sozialphilosophen, der ja für eine grundlegende Freiheit in allen Handlungen gekämpft hat, aber eben auch die moralische Implikation betont hat und das völlig ohne Zweifel gelassen hat, dass ein verantwortliches Umgehen damit, mit den Techniken, die wir entwickelt haben, wichtig ist. Insofern, Herr Bruns, akzeptiere ich Ihre Kritik ohne weiteres. Selbstverständlich bin ich der Ansicht, dass wir verantwortlich damit umgehen müssen. Ich möchte nur noch einmal sauber unterscheiden, was wir dort im Bereich technologischer Handlungen und wissenschaftlicher Erkenntnis machen. Und das wird mir zu häufig vermischt. Wenn Sie das lieber haben, können wir auf Aristoteles zurückgehen, der eben Technae mit der Phronesis, der vernünftigen Handhabung, verbunden hat. Technae haben wir heute noch in der Technik. Die Phronesis ist unserem Wortschatz scheinbar irgendwo untergegangen. Und das wäre mir lieber, wenn wir das genauso beleben würden wie die Technae, die wir dort haben.
Jetzt wir leben in einer Zeit, wo wir doch einige Probleme zu lösen haben, die Menschheit einige Probleme zu lösen hat, Klimawandel zum Beispiel als Stichwort oder die Wasserversorgung, Nahrung, Gesundheit generell, Energiefragen. Man kann sich die Frage stellen, was hat die Chemie eigentlich zu bieten zur Lösung dieser Fragen? Nico Bruns.
Da viele dieser Fragen im Endeffekt auf molekularer Ebene zurückzuführen sind, hat die Chemie sehr viel zu bieten. Wenn es darum geht, Energiefragen zu lösen, dann müssen Sie sich überlegen, was sind denn Energieträger? Nun, Erdöl ist nichts anderes als eine energiereiche chemische Substanz. Und wenn Sie die ersetzen wollen, müssen Sie die entweder mit anderen energiereichen chemischen Substanzen ersetzen oder aber Sie müssen andere Wege finden, Energie zu sammeln, zu speichern. Und da sind Materialwissenschaften gefragt bei der Speicherung, zum Beispiel Akkus, andere Techniken. Aber da spielt die Chemie eine entscheidende Rolle, weil die Reaktionen, die ablaufen, sind wieder chemische Reaktionen. Mhm. Um die Materialien herzustellen, brauchen Sie irgendjemanden, der Ihnen das Material herstellen kann. Und das sind Chemiker.
Das andere Kapitel, was wir aufschlagen können, sind, was jetzt unter dem Stichwort Navarro läuft, nachwachsende Rohstoffe. Um diese Möglichkeit zu haben, Erdöl unabhängig zu werden, verfügen wir inzwischen über eine ganze Palette von Dingen wie Kautschuk, Pflanzenöle, Naturfasern, Holz, Stärken und so weiter. Nur alle diese Dinge müssen mit adäquaten technischen, chemisch-technischen Methoden so aufbereitet werden, dass wir sie tatsächlich verwenden können. Dazu braucht es ausgefeilte Katalysatoren, dazu braucht es eine Biotechnologie. Wenn wir alles das bereitstellen auf der Basis von Chemie, dann können wir tatsächlich den nächsten Schritt machen und diese nachwachsenden Rohstoffe so einsetzen, wie wir das heute gewöhnt sind. Die Frage ist, ob das nicht parallel begleitet werden muss mit einer anderen Haltung, die uns nicht mehr in der gleichen Weise von diesem Luxus, der uns jetzt umgibt, abhängig werden lässt, wie wir das jetzt vom Öl sind.
Würden Sie Chemie, vielleicht als schon fast als letzte Frage, würden Sie Chemie als kulturelle Leistung des Menschen bezeichnen, Gerd Volkers?
Ja, natürlich. Das ist eine der herausragenden die ersten Versuche mit Hefe, wir nennen das normalerweise Bierbrauen und Backen, waren nichts anderes als Chemie. Und es haben sich wesentliche Kulturen auf diesen zwei Elementen aufgebaut.
Nico Bruns?
Da kann ich nur voll und ganz zustimmen. Wenn wir vorher schon festgestellt haben, dass die Chemie in vielen, sehr, sehr vielen Teilaspekten auf molekularer Ebene drinsteckt und wir gelernt haben, diese Prozesse zu verstehen und zu beeinflussen und Stoffe herzustellen, dann ist das garantiert eine kulturelle Leistung, die sich darin äußert, dass sie heute Kunststoffautos durch die Gegend fahren oder Funktionsklamotten tragen oder aber nach Lösungen suchen, wie sie den Ressourcenverbrauch der Menschheit auf ein erträgliches Maß begrenzen können.
Ich glaube, das lassen wir so stehen. Das war Wissenschaft im Gespräch zum Jahr der Chemie. Bei mir am Tisch Gerd Volkers, Professor für pharmazeutische Chemie an der ETH Zürich, und er leitet das Collegium Helveticum in Zürich. Der Chemiker Nico Bruns auf der anderen Seite, Forscher und Gruppenleiter an der Uni Basel. Mein Name Christian Heuss.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.